ist wieder soweit. Eine neue Folge vom Commander Kompass steht an. Und heute haben wir alle drei unsere kleinen Zauberspiegel in der Hand, denn wie gut manche Karten sind, das sieht man manchmal gar nicht, wenn man sie direkt anschaut, sondern eher, wenn man eine andere Karte mit dem Zauberspiegel ein bisschen in den Fokus nimmt, ein bisschen fiddelt und dreht und dann sieht man in der Spiegelung, der Reflexion, sieht man eigentlich, was die Karte da anrichtet, wenn sie eine schlimme Karte ist oder was sie gut macht, wenn sie eine, in Anführungszeichen, gute Karte ist. Und das trifft auf sehr vieles zu. Aber ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen, um was es heute geht, denn letzten Herbst kam so eine Karte raus, nämlich der Opposition Agent. Und wenn man den mit seinem Zauberspiegel angeguckt hat, dann hat einen nicht der Opposition Agent wieder angeschaut und war erschrocken, sondern alle Leute, die eine bestimmte Art von Karten mögen, nämlich Tutoren. Große Einleitung, aber denkt mal drüber nach, so ist es nämlich. Es ist im Grunde, hat man so diesen Effekt, dass man eben die Stärke von manchen Karten erst erkennt, wenn sie einem weggenommen wird. Und deswegen wollten wir mal über Tutoren sprechen. Zum einen, weil wir es schon ewig lang machen wollten und zum anderen, weil das halt immer wieder ein Thema ist und zwar nicht nur durch sie selber, sondern auch durch die Art, wie sie das Spiel beeinflussen.
Jetzt wissen wir, was im Commander Kompass passiert, wenn Freddy und ich einfach mal die Klappe halten und den Jochen nicht unterbrechen und reden lassen. Was für eine Journey, dieses Intro. Ich war total gespannt, wo du jetzt uns hinführst damit. Aber wir haben die Kurve gekriegt zum Thema Tutoren. Sehr cool.
Genau. Und um uns alle vorzustellen, gerade hat der Fritz gesprochen. Die Einleitung kam vom Jochen Rediger. Und hier, Frederik Haas nennt mich Opposition Agent, denn niemand mag mich.
Das stimmt doch gar nicht.
Das stimmt überhaupt nicht, Freddy.
Aber it's lonely at the top. Du bist doch der Agent. König des Triumvirats. Du kannst doch jetzt nicht auch der Opposition Agent sein. Das funktioniert ja nicht beides. Du musst dir schon so ein bisschen aussuchen, welche Persona du hier in der Öffentlichkeit vertreten möchtest.
Ich kann ja beides sein.
Vielleicht ist Freddy auch der Opposition Agent, weil wir in starke Opposition zu seiner Aussage gegangen sind, dass keiner ihn mag.
Freddy ist der König der Opposition.
Immer der König, egal von was.
Genau. Und hier ist der Big Brain Play. Ihr habt mich alle als König anerkannt. Ich gewinne.
Genau.
Ich glaube, dazu werden wir noch. Ja, wir werden Freddy irgendwann mal eine Folge dazu machen.
So ist das.
Wie Freddy auf diese Vorstellung gekommen ist und warum wir ihn jetzt einfach darin belassen.
Ja, genau. Also TLDR, wir müssen auf seiner guten Seite sein, damit er weiterhin den Podcast für uns schneidet. Der hat die längsten Zügel in der Hand hier.
Mit der Zwiebel in der Hand?
Die längsten Zügel, sagt man das nicht im Deutschen?
Ach so, Zügel, ich habe Zwiebel verstanden.
Vielleicht hast du auch die längste Zwiebel in der Hand. Ich weiß es nicht, was bei dir in deinem Leben so passiert. Das ist auch möglich.
Also, aber jetzt sind wir ungefähr so herummeandert wie ich in meiner Einleitung. Ich mag das nämlich immer ganz gerne, aber das wissen unsere Zuhörer ja sowieso schon. Aber machen wir es doch mal ein bisschen analytischer. Es geht um Tutoren und da haben wir natürlich am Anfang uns wie gute Wissenschaftler und Kompass-Tüftler haben wir uns eine kleine Definition zurechtgelegt und bezeichnen als Tutoren alle diese Karten, die uns in unseren Decks oder auch in den Decks von anderen nach anderen Non-Basics suchen lassen. Und dabei ist erstmal egal, wo die Karte, die man gesucht hat, dann hingeht. Also ob es oben auf die Bibliothek ist oder in den Friedhof oder direkt auf die Hand. Das spielt dafür erstmal keine Rolle. Das schließt aber eine Sache aus, die zwar das Gleiche macht, aber eben Länder sucht oder nur Länder, nämlich Fetchlands. Das ist kein Tutoring und darüber werden wir dann heute auch nicht sprechen.
Denn technisch gesehen ja, aber wer wird Cultivate als Tutor einstufen? Ist oder macht es überhaupt Sinn? Eigentlich nicht.
Übrigens, Mir fällt gerade auf, ich glaube, das ist eine unserer allerersten Folgen, deren Idee überhaupt nicht von uns kam, sondern komplett aus unserem Discord. Also die wurde vorgeschlagen von einem unserer Moderatoren, Shoutouts gehen raus. Und auch schon vor langer Zeit. Und jetzt haben wir sie endlich gemacht. Und wenn ihr auch mal in Zukunft Folgen vorschlagen wollt, kommt auf den Discord. Das sagen wir alles am Ende nochmal. Aber auch jetzt schon jetzt. Dann könnt ihr uns befehlen, was wir tun sollen. Ganz ohne Patreon. Wir machen es for free.
Noch ohne Patreon. So.
Ab nächste Woche kommt der Patreon.
Ich tue auf Patreon of Generosity. Und fangen wir doch mal an mit den ersten großzügigen Dingen, Jochen. Denn was genau bezwecken jetzt dann eigentlich Tutoren im Generellen? So, was ist eigentlich ihr Spielstil, weswegen das zu so einem Hot Topic geworden ist?
Naja, also es steckt ja in unserer Definition schon drin. Ein Tutor ist halt immer genau dann nützlich, wenn ich jetzt halt loslegen will, zum Beispiel mit einer Kombolinie oder wenn ich eine bestimmte Karte eben brauche, sie aber gerade nicht habe. Das kann man zwar im Grunde auch erreichen, indem man einfach sehr, sehr viele Karten zieht, aber es liegt halt in der Natur der Sache, dass es sehr viel einfacher und effizienter ist, wenn man einfach eine Karte benutzt, um eine andere Karte, in manchen Fällen sogar mehrere zu finden. Das heißt, ja, Tutoren sind ein bisschen dazu da, dass man das Spiel besser steuern kann. Und da gibt's halt ganz unterschiedliche Arten der Tutoren. Man sieht's eigentlich an den Karten, die den Namen tragen. Also die zum Beispiel Demonic Tutor, Mystical Tutor, was gibt's noch? Worldly Tutor, Idyllic gibt's auch noch. Und den anderen vergesse ich immer.
Enlightened Tutor.
Genau, also wenn ihr Tutor sucht, es ist halt einfach, dafür kommt natürlich auch der Begriff von diesem Zyklus an Tutoren. Die haben aber das damals alle auf die Hand, auf die Bibliothek oben gelegt. Inzwischen gibt's eine komplett eigene Welt von Tutoren und Tutoreneffekten.
Ich glaube sogar historisch gesehen, der Demonic Tutor ist noch älter als dieser Cycle, oder? Der ist doch ganz von Anfang an schon in Alpha gewesen.
Ja.
Und dieser Cycle kam erst, ich glaube, in Mirage oder sowas.
Mirage, genau.
Ja, da habe ich nicht den kompletten Überblick.
Richtig, denn das ist korrekt.
Alles eins.
Aber grundsätzlich würde ich trotzdem noch erweitern, dass Tutoring vor allem auch es spielgriffbereit macht, in vieler Hinsicht. Deswegen stufen auch viele Leute zum Beispiel Entomb als Tutor ein, weil es direkt in den Friedhof jagt. Aber wenn man eben dann die richtigen Mittel zum Zweck hat, dann bekommt man das ja auch wieder effektiv aufs Board und hat eine gewisse Chance. Entomb, für jeden, der es nicht kennt, das ist ein Schwarz. Instant, durchsucht dein Deck nach einer Karte und man legt diese in den Friedhof. Und deswegen würde ich auch Tutoring auf zumindest Entomb-Effekte erweitern.
Also einfach alles, was dir eine Karte, die nicht einfach nur ein Standardland ist, aus deiner Bibliothek in irgendwie eine griffbereite Reichweite holt. Hand oben auf die Bibliothek, Board, Friedhof, wo auch immer du das haben möchtest. Und was du dann damit machst, ist dann halt die nächste Frage. Und das ist ja genau das, was Tutoren so ein bisschen kontrovers macht und warum wir uns auch entschlossen haben, darüber jetzt eine Folge zu machen, eine eigene, weil die Grundidee oder das, was so ein bisschen Commander ja von anderen Formaten unterscheidet, neben vielen anderen Dingen, ist ja die Singleton Rule, dass du eben jede Karte nur einmal haben kannst in deinem Deck. Und gleichzeitig, dass du 100 Karten hast anstatt 60 Karten. Und in der Theorie macht das Commander-Decks wesentlich mehr abwechslungsreicher als zum Beispiel ein Standard-Deck, ja, wo du halt genau deinen Gameplan hast und jedes Game immer so läuft, wie du halt dein Deck gebaut hast. Und in der Theorie kann ein Commander-Deck total unterschiedlich laufen, weil du total unterschiedliche Karten ziehst im Laufe eines Spiels. Das ist dann natürlich de facto nicht immer so, weil jedes halbwegs sinnvoll gebaute Deck eben Functional Copies hat, also Karten, die das Ähnliche machen und du dann doch wieder dieselben, also irgendwann am Anfang rampst du, dann ziehst du, dann machst du Antworten, dann spielst du dein Finisher irgendwann. Aber Tutoren beschleunigen das. Also Tutoren machen dein Deck viel zuverlässiger. Entweder indem du eben besser antworten kannst auf Sachen, die deine Gegnerinnen und Gegner machen, oder indem du schneller zu deiner Wincon kommst. Und insbesondere, glaube ich, zweites ist das, was einige Leute immer wieder an Tutoren kritisieren oder was wir vielleicht auch heute ein bisschen kritisch betrachten werden, inwieweit das einfach möglicherweise Spiele weniger abwechslungsreich und weniger interessant macht.
Für mich sieht man das immer, wenn man jetzt ein Deck nimmt, das jemand frisch gebaut hat, der also entweder ein Precon nimmt oder selber sein erstes Deck vielleicht hat und noch nicht groß in den höheren Weiden jetzt vom Commander drin ist oder halt auch noch vielleicht keine Berater gehabt hat, die gesagt haben, du musst unbedingt das und das spielen. Da sieht man das immer ganz gut, wie sich das unterscheidet, Spielen mit und ohne Tutoren. Denn ganz oft, also ich kenne das auch von mir selber, wenn du ein ganz frisches Deck hast als Neuling, da hast du selber noch diesen Abenteuereffekt. Weil das ist oft so, dass wenn du 3 Spiele spielst, dann wirst du in den 3 Spielen nicht die gleichen Karten sehen oder nur einen sehr kleinen Teil davon, die sich überschneiden. Und du bist noch so ein bisschen in dem Modus drin, wo du halt eine Wundertüte aufmachst. Und wenn du dann mal weiter ins Spiel kommst und natürlich dann auch logischerweise, wie Fritz gesagt hat, ein bisschen dein eigenes Gameplay ausbauen willst und ein bisschen stromlinienförmiger durchkommen, ein bisschen gezielter, dann siehst du halt auch, ja, okay, gut, ich muss jetzt nicht jedes Mal die Karte selber ziehen, ich muss die nicht immer durch Glück bekommen, ich bin ja meines Glückes Schmied und dann hole ich sie mir halt, wenn ich sie brauche. Da ist auch keine Überraschung mehr dabei jetzt im Großen und Ganzen, aber es funktioniert einfach.
Und vor allem für Leute, die oftmals die Spielstärke von Tutoren anzweifeln, darauf möchte ich ganz gerne hinweisen, dass insbesondere in Singleton-Formaten die Existenz von multiplen Kopien extrem stark gewertet wird. Wenn wir zum Beispiel mal das zweite Premier-Singleton-Format nehmen, und zwar Canadian Highlander, bei denen, also was eine 1-gegen-1-Version quasi ist, bei denen es kein Commander gibt, aber 100 Karten, jeweils nur eine, und 10 Punkte man besitzt, um sie zu verteilen, und jede Karte ist legal, aber die teuren Karten, also zum Beispiel der schwarze Lotus und so, haben einen gewissen Punktewert und man darf nur 10 ausgeben. Demonic Tutor ist mit einer 4 bepunktet und somit wird in diesem Format mehr gewertet als zum Beispiel die in unserem Format gebannten Moxen.
Hier ist meine Einstellung, warum, oder quasi meine game-theoretische Erklärung, warum Tutoren halt, was Tutoren genauso gut macht. Wenn du Tutoren benutzt, als einfach nur um deine Wincons zu suchen, dann ist es was, was dein Deck ein bisschen mehr streamlined. Dann ist es quasi so, wenn deine Wincon, sagen wir mal, ist halt Karte X, ja, ist ja auch vollkommen egal, was das jetzt ist. Und du könntest dann einfach eine Functional Copy von dieser Karte reintun, was dir auch das Spiel gewinnt, ja, also Karte Y, was irgendwie fast dasselbe ist. Und du verdoppelst die Chance, dass du deine Wincon in dem Spiel siehst irgendwann. Wenn du einen Tutor drin hast, ist das wie eine Functional Copy von der Karte, weil du kannst dir damit Karte X holen, verdoppelst also damit die Chance, dass du an deine Wincon kommst. Plus, er gibt dir auch noch alles andere, was du im Deck hast. Also, falls du deine Wincon bereits auf der Hand hast, ist es keine tote Karte, sondern du ziehst und kannst dir damit ein Removal holen oder ein Card Draw Spell oder ein Counter Backup oder was auch immer so. Und das heißt, diese unfassbar, also quasi Tutoren sind wahrscheinlich die allerbesten Karten, die allerbeste Kategorie von Karten, die du in Commander Deck überhaupt tun kannst. Weil alle Kartenkategorien, die irgendwie gut sind, sind in dem Tutor mit drin. Solange du sie halt in deinem Deck spielst.
Vor allem in den schwarzen Tutoren, was ja auch, das hatte ich mit Freddy schon kurz vor unserer Aufnahme, was so ein bisschen auch der Grund ist, warum Schwarz als so gute Farbe gilt, weil die schwarzen Tutoren, die halt einfach alles raussuchen können und keine großen Beschränkungen haben. Wir kommen gleich noch zu ein paar berüchtigten Tutoren. Und wenn da halt einfach steht, nimm eine beliebige Karte, dann kannst du ja sogar einen verpassten Landdrop damit fixen. Was natürlich nicht die beste Art ist, den einzusetzen, aber es geht. Und du kannst wirklich.
Ja, im Notfall, das
ist
ja klar.
Ich meine, wenn du gerade kein Land hast, ist es ja sogar eigentlich der beste Zug, das zu benutzen, um ein Land zu kriegen, vielleicht, weil du dann nicht nach hinten kommst im Gleichgewicht der Kräfte.
Ich hatte schon Starthände, da hatte ich irgendwie 3, 4 Ramp-Spells oder Mana-Rocks, die irgendwie 2 oder 3, die 3 Mana oder mehr gekostet haben. Hab mit 2 Ländern angefangen. Und dann einen Demonic Tutor gezogen und dann keinen Landdrop gehabt im dritten Zug. Und dann habe ich getutert für ein Land, einfach um weiter im Game drin zu sein. Also das ist nicht die beste Art, wie du den Tutor nutzen kannst. Aber es ist immer noch gut. Es ist immer noch was dir erlaubt. Wenn das stattdessen einfach der fette Wincon-Spell gewesen wäre, hätte mir der halt nichts gebracht in dem Moment, weil der halt irgendwie 9 Mana vielleicht kostet oder so.
Genau, und wichtig ist hier noch zu beachten, dass die Reichweite von Tutoren stark variieren kann. Also nicht nur, weil Tutoren haben oftmals eine Einschränkung, wie es können nur Kreaturenkarten gesucht werden oder sonstiges. Aber wenn es quasi in diese Richtung geht, wo eigentlich suchst du genau eine Kreaturenkarte und das immer, dann wird es immer mehr zu einer effektiven Kopie. Und vor allem häufig ist das eben dann der beste Play. Und der beste Play ist halt auch mal oft eine Accidental Combo. Und deswegen möchte ich ganz gerne zum ersten Archetypen gehen von Tutoren, die ich häufig genannt bekomme. Denn Survival of the Fittest wird als einer der stärksten, in Anführungszeichen, Tutoren wahrgenommen, was eine Enchantment ist für 1 und ein Grün. Und die hat nur eine aktivierte Fähigkeit für Grün. Bestimme eine Kreaturenkarte auf deiner Hand und wirf diese ab. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte, zeige diese Karte allen Spielern und nimm sie auf die Hand. Mische deine Bibliothek danach neu. Diese Karte ist auch bekannt in CEDH-Level, aber sie ist so gut wie immer für eine Combo da. Immer für eine 1-2-Karten-Combo. Der Setup funktioniert häufig dadurch, dass du diese aktivierte Fähigkeit öfters ersetzt, um quasi deine richtigen Karten im Friedhof zu bekommen. Für zum Beispiel, ich sage jetzt mal, einen Necrotic Ooze, der alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen in deinen Friedhof bekommt. Man wirft alles, was man benötigt, in den Friedhof, spielt den Necrotic Ooze als letztes und beginnt seine Combo. Deswegen wäre das für mich zum Beispiel ein sogenannter Combo-Tutor, was eine eigene Playline ist. Aber weil es auch eine gewisse bekannte Quantität ist, ist es oftmals in Casual weniger problematisch, weil Leute, die auch diese Karte spielen, wissen, was sie machen, und Leute, die dagegen spielen, wissen auch, was auf sie zukommt.
Und es hat halt als Tutor den Vorteil, dass es wiederholbar ist, wie Freddy schon gesagt hat. Es ist ein Enchantment, das ist nicht irrelevant, weil Enchantments natürlich wesentlich schwerer wegzukriegen sind als beispielsweise der Fauna-Shaman, der im Grunde das Gleiche macht, aber halt eine Kreatur ist und deswegen sehr viel anfälliger.
Oder das Birthing Pod, das immerhin noch gleichzeitig
ein Artefakt ist. Genau, also das ist, es hat schon so mit die beste Schutzkategorie an Kartentyp, und dann ist es halt einfach ständig wiederholbar und im Grunde alles, was Freddy gesagt hat. Das Ding ist einfach, also das zündet nicht nur Bomben, das baut die Bomben und zündet sie dann.
Das Starke an dieser Karte, und ich glaube, als sie vielleicht mal ursprünglich designt wurde, war das nicht unbedingt so sehr auf dem Schirm, vielleicht auch doch, ist, dass diese Clause, du musst eine Karte abwerfen dafür, eben eigentlich kein Card Disadvantage ist. Weil durch die Möglichkeit zu tutern, hast du immer die Möglichkeit, dass du einfach eins von deinen 99 Slots im Deck nutzen musst für irgendeine Karte, die dir einfach alle deine Sachen, die du abgeworfen hast, wieder entweder zurück auf die Hand holt oder ins Spiel holt oder sonst dir irgendwie Zugriff drauf gibt. Und schon ist es kein Trade mehr. Schon kriegst du für ein grünes jede Kreaturenkarte aus deinem Deck in deine Reichweite. Und das kannst du dann einfach ein paar Mal machen. Und das Ding ist halt, wenn du einen Tutor nur ein einziges Mal benutzen kannst, also zum Beispiel jetzt der Demonic Tutor oder irgendwas, was auch immer, der blaue Tutor, der dir einen Instant oder Sorcery holt, dann hast du Situationen, wo du dich entscheiden musst, hole ich mir jetzt die Wincon, hole ich mir was, um proaktiv meinen Gameplan voranzubringen, oder mache ich was Reaktives und hole mir was, um zu reagieren. Und diese Entscheidung macht es so ein bisschen nochmal spannend und den Tutor weniger abhängig oder stärker abhängig davon, was die anderen Mitspielerinnen und Mitspieler machen, und dadurch irgendwie ein bisschen balanceder und fairer. Aber dadurch, dass es repeatable ist bei diesen Tutoren, kannst du halt am Anfang reagieren. Und dann kannst du dir deine eigenen Wincons holen. Das heißt, du kannst quasi sowohl defensive als auch offensive das benutzen. Und du kannst auch dir nicht nur eine einzelne Karte als Wincon holen, sondern eben eine Wincon, die aus 3-4 Karten besteht. Und das wird dich halt meistens dazu verleiten, dass wenn du die Karte in deinem Deck spielst, an irgendeinem Punkt wirst du dir deine 3-4 Karten holen, mit denen du dann gewinnen möchtest.
Lustigerweise, als diese Karte gedruckt war, war auch Recurring Nightmare eine Karte, die halt jede Runde eine Kreatur aus dem Friedhof holen kann. Und schon als sie geprintet war, war sie, glaube ich, wichtiger, eine Kreatur im Friedhof zu befördern, als der eigentliche Sucheffekt.
Ja, das war einfach das alles aus dem Urza-Block, glaube ich. Nicht.
Ja, das ist gewesen, halt wie Urza selber. Also Urza ist einfach ein dermaßen kranker Hund, dass alles, was der berührt, das atmet halt einfach Macht. Und wenn wir jetzt schon über Macht...
Außer seine Saga.
Die aber auch ein Tutor ist.
Anyways. Aber würdet ihr dem so zustimmen, was ich sage? Also, dass die Macht darin ist und das Verführerische, also das, was so ein bisschen das Sith-artige ist an diesen Karten, ist halt genau, du kannst, das ist ja der Grund, Jochen, warum du immer sagst, du spielst unter anderem deswegen auch kein Schwarz, weil du weißt, wenn du einmal anfangen würdest, Schwarz zu spielen, würdest du natürlich anfangen, Tutoren zu spielen, und dann würdest du dir halt immer deine Wincons holen, und du hast aber selber keine Lust drauf, weil du willst halt irgendwie das Spielgefühl haben, dass dir dein Deck so ein bisschen diese Karten auch von sich aus gibt, sage ich mal, und du die nicht sie einfach aus
der Void reißt. Ist auch eines der häufigsten Zitate, die ich von Leuten höre, die sagen, okay, spiel doch mal schwarz, und dann oder weswegen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kumpel hat sich ein Kenrith-Deck gebaut, und dann meinte ich, ja, das ist gar nicht so viel schwarz. Ja, was ist denn drin? Ja, die Tutoren. Ja, gut. Das, also genau das, was Fritz gesagt hat, die Versuchung ist halt groß, weil selbst wenn du nur 3 schwarze Karten drin hättest, das wären halt die Tutoren, und dann jetzt mal von meinem Standpunkt aus würdest du halt alles mit deinen ölbefleckten Händen besudeln, was du damit raustutorst aus deinem Deck, was ich natürlich nicht machen will. Aber es ist generell einfach, wir haben ja schon öfter auch in vergangenen Folgen drüber gesprochen, es gibt diese Verführung von Macht. Also wenn man sein Deck besser machen will, dann will man natürlich, dass es zuverlässig funktioniert, dann will man, dass es immer das Gleiche macht, im besten Fall, damit man immer zuverlässig gewinnen kann oder zumindest das versuchen. Und Tutoren sind halt einfach, also das sind so die Leute, die an deiner Tür klingeln und dir direkt Macht anbieten. Also da musst du nicht mal das Haus verlassen. Die klingeln bei dir und geben dir das direkt. Die bringen das als Paket schon mit.
Und hier kommt ein Hot Take. Aber Hot Take Alarm. Ich finde, Orzhov ist mittlerweile eine der an sich schwächsten Farbkombinationen. Wenn jetzt sogar ich sag's, es ist die schwächste Farbkombination. Aber dadurch, dass sie Tutoren haben und oft Demonic Tutor und Vampiric Tutor es erlaubt, gewisse Setups zu assemblen und das jedes Spiel, haben sie eine vermeintliche Stärke. Was aber oftmals zusammenfällt, wenn genau diese Key-Pieces, die diese Decks brauchen, zerstört sind, dann ist Orzhov oftmals tot im Wasser. Auch mit Reanimator und sonstiges kommen sie nicht durch. Der Grund, wieso sich Aristocrats noch wenigstens durchsetzen kann, ist, dass sie eine starke Redundanz an Aristocrats-Effekten haben. Aber gäbe es bloß 3 oder 4 und würden kann man die auch leicht entfernen und dann würden die Tutoren das auch nicht wettmachen. Ich finde, das ist eine Farbkombination, die hat inhärent Probleme, aber durch diese Tutoren, dass sie wenigstens immer ihr bisschen Gutes holen können, haben sie immer eine vermeintliche Stärke, was aber genau dann zu einem Problem führt, wenn man die höheren Power-Levels geht. Ist
halt ein bisschen wie ein Riese, der halt immer vergisst, was er mitnehmen wollte, aber selber sehr stark ist, oder ein Halbling mit einem Scharfschützengewehr. Das ist halt der Unterschied, ist, ob man wiederholbar da treffen kann, wo man will, oder ob man da so rein stolpert. Das macht schon eine ganze Menge aus. Aber wir sollten vielleicht mal den Demonic Tutor, jetzt wo wir immer über ihn reden, auch mal kurz ins Rampenlicht stellen. Das ist somit, glaube ich, auch der berühmteste Tutor von allen. Kostet ein beliebiges, ein schwarz, ist eine Sorcery und sagt: Search your library for a card. Put that card into your hand, then shuffle. Also, warum der so gut ist, es ist einfach selbsterklärend eigentlich. Er sucht dir jede beliebige Karte, er gibt sie dir sofort auf die Hand und er kostet nur 2 Mana. Also, das Ding ist krass.
Er ist schon mega gut, aber ich finde, also, es ist ganz witzig, dass du jetzt nochmal auf den Demonic Tutor zurückgekommen bist, weil ich gerade tatsächlich auch einen zweiten Tutor nennen wollte, um einfach nochmal das zu betonen, was wir vorhin gesagt haben, so diese Versuchung. Man denkt sich immer, ich habe den ja drin, um Toolbox zu nutzen und ich kann ja verschiedene Sachen holen und der bringt ja Abwechslung, weil er bringt mir mehr Variety, weil ich auf einmal quasi, dann hole ich mir mal die Karte und dann hole ich mir mal die andere Karte und so weiter. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass das halt nicht so ist, egal wie gut meine Intentionen waren bei Tooth and Nail. Tooth and Nail kostet mit Entwine insgesamt 9 Mana, davon 2 grün, und sagt basically, du darfst dir 2 Kreaturenkarten aus deiner Bibliothek auf die Hand nehmen und 2 Kreaturenkarten aus deiner Hand ins Spiel bringen, was halt meistens die Karten sind, die du aus deiner Bibliothek holst. Und es gibt 100 Millionen verschiedene 2-Karten-Kreaturen-Kombos in Magic, die sofort den Sack zumachen, entweder in Form von irgendeiner Infinite-Kombo, also Kiki-Jiki und irgendwie Pestermite oder was auch immer, oder in Form von, ich habe einfach so viel Stuff, dass ihr alle tot seid, also Craterhoof, Behemoth und Avenger of Zendikar. Ich erkläre die Karten jetzt nicht alle, weil es egal ist, was die im Einzelnen machen. Es geht einfach nur darum, du kannst einfach für 9 Mana im 6. Zug reinrampen und alle töten. Und das Problem ist so ein bisschen, da kommen wir dann wieder zu was, wo Freddy, du ja schon ein paar Mal bei uns im Podcast auch gesagt hast, man hat dann so diesen Moment, ich könnte mir jetzt das holen, was fun ist, aber wir wissen alle hier am Tisch, ich weiß es und ihr wisst es alles, dass ich euch jetzt hätte töten können und ich habe es aber nicht gemacht. Und dann macht man es halt. Also dann holt man sich das halt irgendwie und dadurch wird quasi, weil, warum solltest du dir ein Enchantment Removal holen auf das Enchantment vom Gegner, wenn du einfach dir 2 Sachen holen kannst und du removest einfach den Gegner und du removest alle Gegner und du hast einfach gewonnen. Das ist das beste Enchantment Removal, was es gibt. Du brauchst keine anderen Targets mehr für die Karte, wenn du einfach gewinnen kannst.
Genau. Wieso sollst du dir Eier, Milch und Fleisch holen, wenn du dir die eierlegende Wollmilchsau holen kannst?
Und das ist halt einfach, also dieser Versuchung zu widerstehen im Game selber ist halt einfach schwierig. Und wenn man es tatsächlich schafft, dann ist trotzdem irgendwie die Luft so ein bisschen raus, weil wenn dann halt jemand wie Freddy am Tisch ist, dann sagt er halt so, hey, du hast mich jetzt irgendwie doch auch verarscht, indem du dich jetzt hier, also du beleidigst mich damit, dass du jetzt nicht dir den Win holst. Und man kann natürlich sagen, ich packe jetzt diese Karten, die irgendwelche krassen Kombos sind, gar nicht in mein Deck, ja, und spiele einfach nur einen Haufen 5-5 Vanilla-Dinosaurier und spiele damit Tooth and Nail. Aber dann ist halt so ein bisschen die Frage, was bringt dir dann Tooth and Nail? Weil dann holst du dir zwei Sachen, die dir einfach nichts bringen und du könntest einfach für zwei Mana irgendeinen Spell spielen, der dir zwei Karten zieht und wahrscheinlich sind es dann zwei 5-5 Vanilla-Dinosaurier.
Und selbst dann wirst du ja dir aus deinem Vanilla-Dinosaurier-Deck wirst du dir die besten Dinosaurier rausholen, natürlich, weil das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen das Paradox an der Sache. Je teurer ein Tutor ist, mana-technisch, desto größer ist ja auch der reine Anreiz, dass der was bringt. Möchte man meinen, aber das ist ja, die Macht von Tutoren ist ja auch die verderbende Macht von Tutoren, wenn man das jetzt mal ein bisschen stärker ausdrücken will, ist ja das selbst was wie Demonic Tutor, was so wenig kostet, das kostet nur zwei Mana, du kannst also mit ziemlicher Sicherheit hinterher noch einen Zauberspruch wirken, wenn du jetzt nicht im Zug 2 bist.
Zum Beispiel dein Tooth and Nail für 9
Mana. Ja, du kannst trotzdem noch was benutzen. Da würde man ja sagen, das sind doch eigentlich die Tutoren, die mir mehr erlauben, dass ich mal das mache und mal das und hat mal Spaß. Aber zum einen greift da halt dieses Klassische, dieser Durst nach Macht, dass man halt, wieso sollte ich das jetzt nicht machen? Und zum anderen, wie du gerade gesagt hast und wovon Freddy ja ein starker Verfechter ist, jeder, der dein Deck kennt, wird doch dann auch sagen, ja, danke schön, dass wir jetzt noch 10 Runden gespielt haben, aber du hättest es doch einfach beenden können.
Apropos, einer der interessanten Edge Cases finde ich da immer diesen mystischen Lehrmeister, der Mystical Tutor für 1 und ein Blau oder nur für ein Blau. Instant, durchsuche deine Bibliothek nach einer Instant Interrupt Mana Source oder Sorcery Card und zeig sie vor. Misch deine Bibliothek. Leg die gesuchte Karte oben aufs Deck.
Das ist jetzt erstmal so direkt das urälteste Oracle ausgepackt, das du finden konntest von der Karte, oder?
Der ist ja auch schon
ein alt. Interrupt.
Den originalen Mirage Prince habe ich geholt vor mir. Okay. So. Auf jeden Fall, der Mystical Tutor ist eine Karte, die spiele ich sogar, aber ich spiele sie nie in ein Deck, wo ich Cyclonic Rift spielen würde. Weil häufig ist das Problem an genau diesen Karten so, hey, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Da, mit Mystical Tutor kann ich mir zwar sehr viele Antworten holen und ist es vielleicht nur die eierlegende Sau, im Winter erfriere ich trotzdem. Ohne die Wolle.
Das finde ich was ganz Interessantes, was du jetzt sagst. Weil da können wir, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung kommen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, relativ genau dargelegt, wo so die Pitfalls von Tutoren sind, unter der Prämisse, dass es dir nicht nur um Raw Power geht, sondern es geht dir um Abwechslungsreichtum. Und bei uns allen dreien, glaube ich, ist es ja der Fall, dass wir das besonders an Commander schätzen, dass die Spiele halt irgendwie doch immer ein bisschen anders verlaufen und dass du auch nie so genau weißt, was als nächstes passiert. Also das ist das, was für mich immer so das Interessante ist. Ich weiß halt nicht, was gibt mir mein Top-Deck. Wenn ich in der schlechten Situation bin, dann, also ich spiele schon in manchen Decks natürlich Tutoren, aber ich habe das definitiv reduziert im Laufe der Zeit. Das war das eine, dass ich manche Sachen einfach, Tooth and Nail habe ich irgendwann aus meinen Decks einfach rausgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, das war immer dasselbe, was damit passiert ist. Und das zweite ist, ich habe was Ähnliches gemacht wie du, Freddy, dass ich gesagt habe, okay, jetzt spiele ich zwar diesen Tutor in dem Deck, aber ich verzichte damit dann bewusst an anderer Stelle auf ein Power-Upgrade, indem ich eine krasse Karte rausnehme, weil ich halt weiß, das wäre die Karte, die ich mir enorm überproportional oft holen würde damit. Und gleichzeitig in dem Deck, wo ich halt dann diese Karte drin spiele, spiele ich vielleicht dafür dann keinen Tutor. Also, dass man das so ein bisschen entweder oder aufsplittet. Um sich einfach selber damit so ein bisschen zu beschränken, weil man weiß, in der Situation im Game selber wirst du dich halt wahrscheinlich nicht beschränken.
Das wäre ja auch nicht richtig. Also man muss ja jetzt auch nicht, also da müssen wir ja jetzt nicht die großen Philosophie- und Moralapostel sein. Das wäre ja auch einfach nicht richtig in der Situation, wenn du den Sack zumachen kannst und du hast das Schwert dazu in der Hand. Was soll das? Dann mach es doch, dann können alle anderen noch eine Runde spielen und haben Spaß. Du wirst halt irgendwann natürlich wahrscheinlich in diesen Ruf kommen, das ist der Typ mit dem Tooth and Nail Deck. Das ist so ein bisschen das Problem, das hat Fritz ja jetzt umgangen, das ist ja jetzt nicht mehr so. Aber hatten wir ja auch schon öfter. Manchmal bedingt ja auch so ein gewisser Ruf oder eine Spielweise bedingt ja auch einen Ruf und der wiederum bedingt dann, wie man spielen muss. Ja. Obwohl man vielleicht das gar nicht möchte. Wobei ich bei Tutoren immer sagen würde, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, ihr da draußen. Wenn ihr die benutzt, ihr wisst genau, was Tutoren können.
Oder eben nicht manchmal. Manchmal gibt es eine kleine Falle. Und das ist, würde ich jetzt auch mal ganz lustigerweise, Gott, call ich die Leute von herum kommandiert damit aus? Ja, ich call sie damit aus.
Der Call-out. Dum,
dum, dum. Und wir checken jetzt, ob
genau,
sie
sich's anhören. Genau, wegen Kalamax.
Genau.
Genau. Und zwar liegt es an den Color, an einer gewissen Kombination mit der Karte Court of Calling und Kalamax, die Endless Sire. Kalamax, wenn er getappt ist, kann ja im Combat Step, glaube ich, eine Karte kopieren. Und Court of Calling ist ein Instant Speed Tutor, der für 3 und X, und man kann Kreaturen tappen, um für X zu zahlen, zusätzlich eine Kreatur vom Deck aufs Spielfeld bringt. Das ist eine Einkarten-Kombo mit Kalamax, wenn man Hyrex Tower Scout, der Kreaturen enttappen kann, und Kiki Chiki, der für Tappen eine Kreatur in Kopie machen kann, der Haste geben und die stirbt am Ende des Zuges. Das ist eine Verlockung, weil alle Karten sind individuell stark in dem Deck. Und häufig kann es mal so sein, dass man nicht wirklich so denkt, so ja, das ist halt ja nur die Combo, das sind 5 Mana-Karten, wie gefährlich ist das und so. Gibt einen Grund, wieso das die CEDH-Wincon von dem Deck ist, auch sogar in Combat, weil sie so effizient ist. Und das ist halt, glaube ich, mal beim Herumkommandiert-Stream passiert und da haben sich nämlich die Leute gefragt, so, weil es war lustig, das ist kein Mid-Power, das ist die CEDH-Combo, mit der er da gewinnt. Und ich fand es einfach da ganz lustig, weil ja, aber ich kann auch sehen, dass das halt einfach auch aus, oh, mir war das individuell gute Karten und ich weiß vielleicht, dass es möglich ist, aber ich denke nicht, dass das so häufig passiert, aber das passiert dadurch häufig, insbesondere wenn man noch einen anderen Tutor spielt, dass man auf einen Tutor tutort, sogar in Kalamax.
Weil ich glaube, da ist ein entscheidender Faktor, dass Kalamax Teil dieser Gleichung ist. Weil mit Kalamax ist es nochmal ein anderes Thema. Mit Kalamax sind ziemlich viele Dinge plötzlich sehr viel bedrohlicher, als sie im normalen Leben wären.
Ich glaube, was ganz interessant ist an der heutigen Folge für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nochmal zurückgehen möchten und sich unsere dritte oder vierte Folge, die das war, anhören möchten über Playgroup Power Creep, haben wir mal ganz am Anfang was gemacht, wie man dagegen vorgehen kann. Und da hatten wir unter anderem eben so dieses, man kann sich ein bisschen selbst einschränken beim Deckbau. Und wir haben damals natürlich schon versucht, das so ein bisschen greifbar und konkret zu machen, was das bedeuten kann, aber nicht so hundertprozentig genau gesagt, wie konkret man sich jetzt eben selbst einschränken kann. Und die Sache mit den Tutoren ist eben ganz konkret eine Sache, wo man sich halt selbst einschränken kann. Und zwar nicht nur eindimensional, indem man halt einfach sagt, ich spiele überhaupt keine Tutoren, so wie Jochen. Das kann man natürlich, ist auch gar nichts falsch damit. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, ich finde Tutoren cool und ich spiele die auch. Nur eben, ich muss beim Deckbauen selber schon ein bisschen drauf achten, was ich damit machen möchte im Spiel. Also einfach sich überlegen so, gibt es eine Karte in meinem Deck, die ich mir immer holen werde mit dem Tutor, es sei denn, irgendwas total Komisches passiert und gewinne ich mit dieser Karte das Game oder de facto das Game und dann will ich das. Also und wenn man das will, dann passt es ja, wenn man das halt nicht will, dann wäre halt, glaube ich, unsere Empfehlung, sich zu überlegen, ein bisschen Soul-Searching zu machen, möchte ich lieber diese coole Karte spielen, mit der ich das Game gewinne oder möchte ich lieber den Tutor spielen? Und man kann ja dann auch einfach trotzdem einen Tutor spielen, aber halt einen anderen Tutor, der einem vielleicht nicht erlaubt, diese konkrete Karte zu suchen. Also dass der einfach nach einem anderen Card-Type oder sowas sucht.
Ja, oder man hat, es gibt nämlich tatsächlich ein Deck, in dem ich durchaus einen Tutor habe, und das ist mein Titania-Deck. Da hebe ich das Ganze aber aus. Also ich habe zum einen kein Land drin, das mich sofort gewinnen lässt. Und zum anderen habe ich halt so meine Lieblingskarten, die ich damit suche, sind es eins dieser 3 Urza-Länder, aber ich habe selten halt schon 2 da liegen. Und selbst wenn, dann habe ich halt sehr viel farbloses Mana, aber das wird mir jetzt noch nicht das Ding gewinnen, das synergiert halt mit Titania. Ich habe das quasi so umgangen, dass ich jetzt keine Karte, auf die ich gehen kann. Aber das ist ja, was du meintest. Man muss dann halt beim Deckbau einfach schon mal gucken, was man mit der Karte anstellen kann und ob man es anstellen will.
Oder, aber was mir gerade noch dazu einfällt, eine weitere Möglichkeit wäre, dass man natürlich, ich finde es überhaupt nicht verkehrt, Tutoren zu spielen, um nach Wincons zu suchen. Und es gibt einfach Decks, die sehr, sehr abwechslungsreich und originell und lustig sind, die aber so eine Narrow Wincon haben, dass sie halt das einfach brauchen. Also Freddy hat das ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt mit den Aristocrat Sacrifice Grave Pact Sachen in Orzhov zum Beispiel. Aber ein anderes Beispiel wäre mein Pramicon-Deck, wo ich eben die Wincon sind so Warstorm Surge und diese ganzen Sachen, die immer so ein bisschen die Leute pingen, wenn Kreaturen ins Spiel kommen, und dann flicker ich ganz viel und mach das halt. Und von denen gibt's halt nicht so viele. Und dann zu warten, bis ich die naturally ziehe, kann halt entweder super lange dauern und ich mache einen Softlock in der Zeit und niemand hat irgendwie wirklich Freude. Oder aber ich ziehe sie einfach nicht rechtzeitig und sterbe und dann habe ich keine Freude. und ich finde so, dann kann man schon auch, also dann ist gegen Tutoren, dann ist es nochmal was anderes, weil dann ist das Spiel nicht sofort zu Ende. Also das ist wieder so ein bisschen, was wir in unserer explosiven Wincon-Folge auch hatten, sondern es ist Teil von einem Puzzle, das du deinen Gegnern stellst, mit dem sie wiederum interagieren können.
Und das Puzzle muss ja nicht unbedingt die Wincon an sich sein, weil einer der größten, also ich bin ein großer Defender von Tutoren eigentlich, ich verteuflischer Lehrmeister die nicht, sondern es sind eben funktionelle Karten, zweite, dritte, vierte Kopien von Karten. Und jetzt ist die Frage, was genau mache ich damit? Ich bin ein großer Freund von sehr schmalen Tutoren, die mich direkt auf ein Ziel bringen. Zum Beispiel, wenn ich eine Gruul-Control-Liste bauen möchte, dann möchte ich wahrscheinlich das um Valakut bauen. Valakut ist ein Land, das ab 7 Mountains aktiviert ist, glaube ich. Oh, jetzt muss ich mal schauen. Jochen, du hast
Valakut, ja, der kommt getappt ins Spiel und sagt, wenn du schon 5 Mountains hast und dann ein anderer Mountain aufs Feld kommt, darfst du einem beliebigen Ziel 3 Schadenspunkte zufügen. Ist lustigerweise in meinem 8-Euro Waldduck-Deck sind das über 50% des Budgets.
Auf jeden Fall, dieser Valakut ist zum Beispiel ein unglaublich interessantes Deck an sich, aber es gibt halt nur ein Valakut. Also brauche ich halt meine Sylvan Scrying. Ich brauche meine Expedition Map. Alles, was mich Länder suchen kann. Und auch, dass ich zum Beispiel einen Enchantment suchen kann wie Dryad of the Elysian Grove, dass all meine Länder auch Mountains sind. Und dann kann ich nämlich anfangen mit Harrow, was mich Instant Speed Ramp ist. Auf einmal wird es zu 2x3 Schaden, den ich verteilen kann. Und ich fange an, das Board zu kontrollieren damit. So kann ich zum Beispiel eine Ghoul Spellslinger oder eine Ghoul Control Liste aufbauen auf dieser einen Karte. Und natürlich will ich dann multiple Wege haben, diese eine Karte zu haben.
Ja. Da gibt auch absolut keinen Grund, das nicht zu machen.
Das ist halt wieder so ein Ding, also wo man wieder ein Deck so überlegen kann, dass ein Deck hat immer verschiedene Schieberegler, an denen du das Power-Level hoch und runter schrauben kannst, in unterschiedliche Richtungen. Und Tutoren ist jetzt zum Beispiel auch einer dieser Schieberegler. Und entweder du sagst, du holst dir den Valakut einfach mit einer Expedition-Map oder was auch immer und legst dann Karten Land für Land für Land und pingst die Gegner runter und so weiter, und reduzierst dich in deinem eigenen Power-Level auf die Art und Weise voluntarily, indem du halt nicht zum Beispiel eine Scapeshift-Kombo spielst, wo du mit Scapeshift für 4 Mana alle deine Länder opferst und dann Valakut plus einen Haufen andere Länder ans Board holst und alle Leute instant tötest. Was halt wieder, also das ist ja, Tutoren sind eben nicht gleich Tutoren. Das ist halt was ganz anderes, wenn du wie du den Tutor nutzt, ist eben einfach dir als Individuum überlassen.
Ja, und vor allem auch die, deswegen sagen wir auch nicht, dass das blöd wäre, Tutoren zu benutzen, und sind auch selber dann nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern man muss halt einfach gucken, ob man selber so spielen möchte, weil es kann auch sein, dass einem das selber irgendwann zu langweilig wird, aber es gibt ja auch den Spielertyp, der sagt, nee, ich will halt einfach konsistent spielen, und das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben aber für euch, bevor wir jetzt, weil das soll heute mal eine etwas kürzere Folge werden, bevor wir zu unserer berüchtigten Card of the Week kommen, haben wir für euch nochmal so, passend zum Thema, ein paar Schmankerl-Tutoren rausgesucht. Also jeder von uns hat einen mitgebracht. Ich denke, ich werde da einfach mal anfangen mit einem, den ich wirklich, wirklich gern mag, weil das für mich ein absoluter Flavor-Win ist, diese Karte.
Also unsere Lieblingstutoren quasi, meinst du mit Schmankerl, oder?
Genau, unsere Lieblingstutoren, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Wenn doch, dann ist schön. Wenn nicht, könnt ihr sie vielleicht mal nutzen, vielleicht nicht. Bleibt euch überlassen. Aber ich fange einfach mal mit dem Monvuli Tracker an. Der Name ist schon nicht so leicht auszusprechen. Aber es ist trotzdem eine fantastische Karte. Es ist für ein beliebiges 2-Grün ein Human Scout mit 2-1. Und der sagt, wenn er das Schlachtfeld betritt, dann darf seine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit Death Touch, Hexproof, Reach oder Trampeln durchsuchen. Dann darfst du sie vorzeigen und sie oben auflegen. Also erstmal musst du natürlich noch shuffeln, dann legst du sie oben auf. Das ist eine erstaunlich witzige und auch gut nutzbare Karte, weil man Kreaturen natürlich auch schnell wieder, also man kann sie flickern, man kann sie wieder aus dem Friedhof zurückholen. Die Möglichkeiten sind ja endlos. Und der macht halt genau das, was die Karte sagt. Der sucht im Wald nach gefährlichen Tieren, weil alle diese Keywords sind halt gut. Und ein Viech, das alles davon hat, wäre halt super, super mächtig. Aber es reicht auch, wenn du jetzt so einen kleinen, weiß ich nicht, Basilisken, wenn du gerade halt was mit Death Touch brauchst. Das ist deswegen so ein bisschen eine meiner Lieblingstutorenkarten, weil da kommt einfach alles zusammen. Also für mich sehr wichtig Flavor. Und dann sucht er auch noch nach nicht unbedingt spielentscheidenden Kreaturen vielleicht, aber doch nach welchen, die immer was können.
Ich finde den schon auch einfach mega witzig, weil es, man sieht den und man denkt sich erst so, hä? Das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber es ist flavormäßig total eingängig. Und es ist eine interessante Restriktion, die dir aber trotzdem erlaubt, ihn zum Beispiel Toolboxy nutzen zu können. Aber es ist halt nicht so ein, es ist einfach nicht 0815, hol dir eine Kreatur, sondern hol dir halt eine Kreatur mit zum Beispiel Trampeln oder was auch immer. Und schon macht es das, in vielen Fällen wird es genau dasselbe sein, wie einfach ein Worldly Tutor oder sowas in der Art. Aber allein dadurch, dass er anders formuliert ist, ist ja schon mal ein bisschen was Besonderes. Und ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Aber ich muss auch zugeben, da bin ich vielleicht ein bisschen Hypocrit, ich selber habe kein Deck, wo ich den irgendwie spielen würde, weil ich mir halt immer denke so, warum sollte ich jetzt den spielen? Weil diese eine Restriktion, die ist halt wiederum so ein bisschen eine unnötige Restriktion. Und dann ist er auch noch mal 3 Mana und irgendwie 2, also wird erst gut, wenn ich ihn repeatable benutze und dann hat aber wieder die Restriktion und so weiter und dann weiß ich nicht so genau, wo ich, der ist dann irgendwie, der steht für mich so ein bisschen, passt noch nicht in irgendeines meiner Decks, die ich bisher hatte.
Ich kannte den überraschenderweise sogar gar nicht.
Dann ist es doch schon mal geglückt.
Du kennst meine Karte nicht, das ist aber auch was Seltenes.
Ja, ich kannte den Monvuli Beast Tracker nicht. Ich finde ihn jetzt interessant, als ich ihn sehe, mit den paar Ikoria-Karten, die besonders auf Trample-Synergien, dass halt Ultra-Trample bekommst und dass man mit Finn the Fangbearer dieses Death-Touch, wo dann Death-Toucher Poison machen in dedizierten Death-Touch-Decks oder Habatra als Tracker. Man hat wieder diese Sub-Strategie, die dadurch enabled wird mit einem Narrow Tutor und das ist eigentlich, was ich mag. Also ich würde das Ding auch vielleicht mal austesten, aber Hut ab, ich hab die Karte wirklich
Ziel erreicht. Soll ich mal meine Karte sagen?
Schieß los. Ich kenne sie ja und hatte Freude mit ihr.
Wir hatten extreme Freude mit der und deswegen habe ich die auch ausgewählt, weil alle Leute, die das interessiert, können das nachschauen. Das ist immer noch im Internet dokumentiert, wie wir Freude mit der hatten. Es geht um die Karte Wild Research. Das ist ein Enchantment, ein rotes Enchantment, 2 beliebige, ein rotes Mana. Mit einem lustigen Typen auf der Artwork, dessen Namen mir so ein alter Planeswalker
Commodore Gruff heißt. Ist ja? Es, glaube ich.
Genau, genau. Witziger Kerl auf jeden Fall. Und die Karte ist noch viel witziger. Die sagt nämlich, die hat 2 aktivierte Fähigkeiten. Die eine ist für ein beliebiges und ein weißes Mana. Darfst du dir aus deiner Bibliothek eine Verzauberungskarte auf die Hand nehmen und danach at random eine Karte abwerfen. Die andere Fähigkeit ist ein beliebiges, ein blaues Mana. Und ist dasselbe, aber mit einem Instant-Spell. Und du nimmst wieder die Karte auf deine Hand und wirfst danach at random eine Karte ab. Ich habe die, also erstmal, ich finde es ein geiles Design. So, ist einfach so cool, dreifarbig, lustig. Du musst dir ein bisschen durchlesen, bis du checkst, was es macht. Es hat so einen Zufallsaspekt dabei, der immer witzig ist. Es ist ein repeatable Tutor, aber er ist er hat eine real Downside, weil eben durch den Random-Abwurf kann es halt sein, dass es dich, dass du einfach erstmal die Karte abwirfst, die du dir holst. Oder dass du irgendwas abwerfen musst, was du wirklich nicht abwerfen willst. Das heißt, du musst dir halt echt überlegen, wie oft du den benutzt. Und ich spiele die auch in meinem Pramikon-Deck. Da ist sie halt perfekt, weil zum einen holt sie mir die Verzauberung. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich die ganz gerne in dem Deck mir auch mal hertutern möchte. Und zum zweiten holt sie mir die Instant-Flicker-Spells, von denen ich auch einige habe. Und genau das Deck habe ich auch mal gespielt bei Magic Knights. RIP Magic Knights. wo ich mal zu Gast war vor langer Zeit, einem Jahr oder so. Und Jochen, du warst, glaube ich, nicht mehr im Game. Und du warst dann die Schicksalsfee, die immer die Karte bestimmt hat, die ich abwerfen musste. Und ich glaube, ich habe irgendwie so 5 Activations gebraucht und habe irgendwie 4 von meinen Wincons, die ich mir getutert habe, abgeworfen oder 3 oder so. Und erst bei der 4. oder bei der 5. hast du nicht die Karte ausgewählt, die ich mir gesucht hatte.
Ja, das war schon sehr unterhaltsam, wenn man als der unbestechliche Richter gilt und dann halt aber immer wegschießt, was der andere braucht, ohne es zu wissen. War sehr lustig.
Das ist auf jeden Fall eine lustige Karte. Mir ist sie für einen Tutor ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Aber man tutort vielleicht auch auf das Zeug, das man dediziert wegwerfen möchte. Und es gibt ja auch Karten wie Bag of Holding, wo das Zeug, was man wegwirft, ja unter das Bag of Holding kommt. Und dann kann man Bag of Holding opfern, weil das ist quasi immer, wenn man eine Handkarte abwerfen möchte, wird es stattdessen ins Exil geschickt. Und mit Bag of Holding kann man für 4 Mana und Tappen zerstören, um alle Karten, die ins Exil geschickt wurden, durch den Effekt wieder auf die Hand zu nehmen.
Aber schau, so wie sich da wieder die verführerische Macht der Tutoren zeigt. Sofort, Freddy, überlegst du wieder, wie man die breaken kann und wie man die quasi, wie man diese Downside irgendwie downshutten kann, um dir doch deine ganzen Wincons und Combos und was weiß ich, was du dir holen möchtest, irgendwie zu erhalten. Ich bin ein Simple Man, ich spiele sie einfach für den Entertainment Value und wenn ich das wegwerfe, was ich mir hole und alle lachen, dann freue ich mich auch.
Ich spiele Bag of Holding einfach in sehr vielen Decks, weil ich die Karte gut finde.
Nein, du bist ein alter Spike, wir wissen das alle.
Vielleicht trifft ja auch beides.
Gut, so. dann bin ich vielleicht ein Spike mit meiner Karte und ja, ich bin vielleicht ein Spike mit meiner Karte.
Mit dem kannst du dir sogar den Bag of Holding holen mit deiner Karte, oder?
Genau. Das ist der Goblin Engineer. Das ist 1 und rot für den Goblin Artificer 1/2. Man kann ihn mit Goblin Matrons suchen, man kann den Tutor für den Tutor spielen. Und when Goblin Engineer enters the battlefield, you may search your library for an artifact card, put it into your graveyard, then shuffle your library. Also, da ist der Tutor-Effekt, es wirft ein Artefakt in den Friedhof, aber es hat natürlich noch eine aktivierte Fähigkeit für ein Rot und Tab. Sacrifice an artifact, return target artifact card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to the battlefield. Der Grund, weswegen ich die Karte so sehr mag, ist, dass er ein interessanter, sehr flexibler Tutor ist auf eben nur Artefakte. Es ist wirklich dediziert für Artefakt-Strategien oder wo eben ein Artefakt Teil der Key-Strategie sein
also
möchte.
Gängigerweise sehr faire Strategien.
Kommt darauf an. aber genau hier ist nämlich das Interessante, weil wenn man über 3 CMC geht, dann synergiert der untere Teil nicht mehr mit dem oberen Teil. Also hat man immer so diese Waage, was möchte man jetzt haben? Möchte man vielleicht den Effekt von Engineer selbst verwenden? Möchte man eine Soulguide Lantern bekommen, um was aus dem Friedhof ins Exil zu schicken vom Gegner oder sowas? Der hat viel mehr Toolbox-Fähigkeiten, als ich zuerst gedacht habe. Und viel häufiger verwende ich diese Karte. Also ich verwende sie eigentlich fast nur, außer ab und zu, wenn ich wirklich was reanimaten möchte. Aber in 90% der Fälle ist es ein wirklicher Utility-Tutor, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass ich den so oft als diesen Effekt einsetzen würde.
Ich glaube, ich habe sogar den auch in dem Deck, nämlich in dem Choira-Deck, das ja auch Choira-Decks sind ja bekanntlich der Gipfel der Fairness. Aber da habe ich ihn auch hauptsächlich drin, weil ich mir damit nichts raussuchen kann, was mich sofort gewinnen lässt. Und ich, wie Freddy das gerade gesagt hat, das sehr schätze, dass man sich alles, was man nützlich haben kann, in den Friedhof ballert. Und da auch mal abseits von sofort gewinnen Spaß haben kann.
Richtig, Aether Flux Reservoir ist 4 Mana. Obere Teil synergiert nicht mit dem unteren Teil dann, wenn man die Power möchte.
Das sind ja echt coole Tutoren, die ihr jetzt genannt habt. Auf die bekomme ich Lust. Und ich glaube, mit unserer Karte der Woche kann man da genau, wenn man Lust hat auf die Tutoren von den Gegnern, die einfach spielen. Freddy und ich haben uns nämlich heute wieder in kollaborativem, gemeinsamen Brainstorming eine Karte der Woche dabei. Und es handelt sich um Praetor's Grasp. Was macht die, Freddy?
Das ist eine Ein-Mana, 2-Schwarz-Sorcery, die sagt, durchsuche die Bibliothek eines Gegners deiner Wahl. Nach einer Karte sende diese Karte verdeckt ins Exil. Danach mischt der Gegner seine Bibliothek. Und diese Karte, die man ins Exil geschickt hat, darf man, solange sie im Exil ist, spielen. Das heißt, man tut das auf eine gegnerische Karte.
Und das Schönste daran ist, dass man mit dieser Karte Jochen Redinger zwingen kann, seine Bibliothek zu tutoren und quasi eben, wie hast du vorhin so schön gesagt, alles dann eben mit dem schwarzen Öl an den Händen zu beschmutzen oder was
es
auch
ist
immer.
Sogar doch eine
wunderschöne Artwork. Es ist phyrexianisch, Elishnorn, wie heißt sie nochmal? Die andere, die schwarze Prätorin ist drauf.
Sheldred.
Genau, danke meine Flavor-Freunde. eine coole Karte. Ich hatte die auch lange Zeit in verschiedenen Decks drin und sie war immer witzig. Und sie ist aber so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten im Laufe der Zeit. 2013, als Mirrodin Besieged rauskam, war die extrem viel gespielt im Commander. Aber ich habe die schon lange nicht mehr, gesehen.
Das ist so für mich auch so eine Post-Corona-Karte, muss ich sagen, weil solange wir auf Spelltable spielen, sind solche Effekte halt eher nicht erwünscht, muss man dazu sagen. Aber für mich ist das ein super interessanter Tutor aus einem Grund, denn man macht halt nichts, was der Gegner nicht machen würde. Und man hat immer diese Möglichkeit, so an den anzudecken. Das heißt, in CEDH, ich bin kein blaues Deck, aber ich kann trotzdem deinen Thassa's Oracle spielen. Und in niedrigeren Power-Leveln so, warte mal, ich hätte gedacht, wir spielen nicht mit dieser Karte, ich nehme sie dir weg und dann spiele ich sie. Das heißt, dieses schöne Brechen der Asymmetrie und diese Karte, ich finde, das ist ein super Tutor, der halt vor allem auch mit der Spielstärke stark skaliert. Und ich bin halt insbesondere ein großer Freund davon, einfach in nicht-blauen Decks in CEDH Thassa's Oracle spielen zu können.
Ich habe übrigens einen Tipp gegen die Karte. Also ich bin immer sehr gut geschützt gegen solche Karten, weil meine Decks werden selten von Gegnern durchsucht, weil die Leute wissen, also unter all dem Wack, der da drin ist, werden sie vermutlich nicht finden, was sie brauchen, um zu gewinnen. Sie werden aber auch nichts finden, was mich jetzt so dermaßen verkrüppelt, dass ich nicht mehr spielen kann. Weil meine wilde Bande von marodierenden Goblin, Riesen und anderen Boros-Soldaten, wenn die keine Schwerter mehr haben, dann knüppeln sie halt mit Keulen. Also insofern.
Ich meine, was auch sehr cool ist gegen solche Karten oder generell gegen Tutoren, ist auch was wir heute gar nicht mehr besprochen haben und nicht mehr besprechen werden, ist generell Sachen, die Tutoring entweder komplett verunmöglichen oder mit einer Tax belegen.
Stranglehold.
Ich glaube, wir könnten in der Zukunft mal eine Folge machen, wo wir generell über Strategie-Housing reden. Ja. Und dann nochmal zurückkommen auf die heutige Folge und dann eben auch über solche Karten reden. Für heute würde ich aber sagen, machen wir Schluss, damit wir gediegen unter dem 1-Stunden-Mark endlich mal wieder landen. Und wer von euch möchte einen kleinen Call to Action machen? Jochen, du doch vielleicht mal wieder, oder?
Aber natürlich, immer gern. Also, Freunde, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, in eure kleinen Zauberspiegel zu schauen, dann macht es nicht zu lang, denn dann solltet ihr unbedingt, wenn ihr die Folge gehört habt, auch noch entweder unsere alten Folgen anhören. Das könnt ihr überall da, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Anchor. Ihr könnt es auch einfach auf Google eingeben. Inzwischen findet ihr uns da sofort.
Am einfachsten da, wo ihr vermutlich gerade jetzt euch
genau, einfach ein bisschen scrollen und dann seid ihr schon in der wunderbaren Welt der Querverweise, die ihr vielleicht jetzt noch nicht versteht, aber wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, dann versteht ihr sie auf jeden Fall. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr unbedingt mal auf Twitter bei edh-kompass vorbeischauen, da findet ihr wirklich jeden Tag unsere Sicht auf die Magic-Welt, ihr findet da Verknüpfungen zu ganz vielen anderen Content Creators, also man kommt ganz gut rum. Auf Instagram seht ihr, da Shoutout an Sascha, seht ihr unsere zum Beispiel Cards of the Week und etliche andere Dinge schön in Szene gesetzt auf TikTok. Und das ist beides unter Commander Kompass zu finden.
Genau, at Commander Kompass.
Da findet ihr den Fritz, wie er uns hip und cool macht. Also noch hipper und cooler, als wir eh schon sind. Und
es ist schwer, aber es ist möglich.
Es ist wirklich nicht so einfach, aber Fritz schafft es meistens. Und dann, und das passt hervorragend zu dieser Folge, wenn ihr nämlich mal selber diejenigen sein wollt, die mal Anregungen zu einer Folge geben, dann kommt auf unseren Discord. Denn da könnt ihr mit ganz vielen Gleichgesinnten diskutieren, ihr könnt mit den Leuten spielen, ihr könnt eure Decklisten da einreichen, dann wird sogar vielleicht der König des Triumvirats Freddy mal drüber schauen und sagen, da ist ja keine Bag of Holding drin. Unplayable Crap, gibt es euch zurück? Nein, so ist Freddy nicht, ist meistens sehr kooperativ.
Nein, der Freddy sagt es ganz nett, der sagt, ich würde sagen, es ist Unplayable Crap.
Nein, ich würd nicht Crap sagen, ich würde nur sagen Unplayable.
Unplayable Garbage.
Weil er höflich ist. Ihr findet da auf jeden Fall im Grunde alles, was ihr rund um Magic haben wollt, außer dass man sich jetzt ohne Corona-Einschränkungen treffen kann, das kann auch unser Discord nicht. Ihr könnt aber halt trotzdem mit Leuten über Spelltable zum Beispiel spielen oder über andere Kanäle. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Extra Call to Action. Liebe Leute, ihr hört euch jede Woche unseren Call to Action an, vielleicht auch jede Woche den Podcast oder zumindest regelmäßig und es ist nicht die erste Folge, die ihr heute gehört habt, aber ihr, ja, genau du, hast uns noch keine Bewertung gegeben auf Spotify, nee, da kann man gar nicht, auf Apple Podcasts. Warum? Tut das mal. Wir haben da noch nicht so viele Bewertungen, wie wir Hörerinnen und Hörer haben und wir wollen mehr haben, also auf, gebt euch einen Ruck und schreibt uns mal eine coole Bewertung. Es darf sogar auch nur nicht 5 Sterne oder 4 Sterne sein, wenn ihr wollt, wie ihr wollt, könnt uns auch gerne kritisieren, aber am besten 5 Sterne, weil das sind die einzigen Bewertungen, die wirklich authentisch sind und zählen. Also, auf geht's.
Und ich habe auch noch einen kleinen Call to Action.
Ja, Triple Call.
Ganz einfach. Ich bin einsam. Leute, holt euch die Blitzdecks für Flash and Blood. Ich will spielen.
Das ist ein guter Aufruf, finde ich, um auch mal seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Damit verabschieden wir uns. Ich war Jochen und ich sag Servus.
Ciao, ich war der Fritz. Bis nächste Woche.
The Melotta Freddy sagt Servus. Bis zum nächsten Mal.